Bevor es mit dem Podcast losgeht, noch ein kleiner Hinweis für alle, die schon immer mal ein Coaching machen wollten. Am 5. Februar startet wieder unser Online-Coaching-Kurs Inner Voice, Inner Choice. In 7 Wochen nehmen wir uns gemeinsam Zeit für die Themen Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung und Wachstum. Vielleicht weißt du ja nicht, wo du anfangen sollst mit deiner Veränderung. Vielleicht fühlst du dich im Moment nicht ganz erfüllt oder irgendwie noch nicht am richtigen Platz. Vielleicht hast du dieses Gefühl von, hey, da muss doch noch mehr gehen. All diese Fragen lösen wir zusammen mit unseren Video-Sessions, einem ganz ausführlichen Workbook und Selbstlerneinheiten. Kannst du dich in dieser Zeit mal voll und ganz dir selbst widmen. Alle wichtigen Informationen zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Warum ich es spannend finde, ist, weil wir ja in eine Zeit kommen, in der es vor allen Dingen auf die Selbstreflexionsfähigkeiten von Führungskräften auch ankommt. Ne? Beziehungen werden immer wichtiger, Führungsgestaltung ist insofern wichtiger, als viele redundante oder eben auch ja administrative Aufgaben zunehmend von AI übernommen werden. Das heißt, es geht ja darum zu sagen, hey, wie kann ich dich in der Beziehung empowern? Wie kann ich dafür sorgen, dass du dein Potenzial in dem Zusammenhang des Unternehmens möglichst gut entfalten kannst. Und deshalb ist bei Thoughtful Leadership der Anspruch an die Führungskraft, dass sie nicht nur fachlich kompetent ist, sondern dass sie eine gewisse Reife entwickelt im zwischenmenschlichen Bereich. Und gleichzeitig soll sie sich natürlich nicht verstellen und auch noch handlungsfähig bleiben.
Hallo und herzlich willkommen bei Von Innen nach Außen Struss und Clausen, unserem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Mein Name ist Jalé Grau und ich sitze hier regelmäßig zusammen mit dem Expertenteam aus Ranghild Struss und Johann Clausen. Die beiden sind nicht nur die Inhaber von Struss und Clausen Personal Development, sondern beraten auch seit vielen Jahren Menschen dabei, beruflich und privat ihr Potenzial zu entfalten. Wir tauchen in unseren Folgen tief in die Theorie ein und verbinden sie mit Beispielen aus der Berufspraxis, die du auf deine persönliche Situation anpassen kannst. Legen wir los! Erinnere dich an die besten Leader, die du jemals hattest. Was hat diese Person besonders gemacht? Sicher war es mehr als nur Fachwissen. Eine Person, die wirklich präsent war. Jemand, der nicht nur redet, sondern zuhört und dir das Gefühl von Wertschätzung gegeben hat. Vielleicht hattest du es mit einem oder einer Thoughtful Leaderin zu tun. Einer Führungskraft, die ihre Entscheidungen auf Achtsamkeit, Reflexion und tiefem Verständnis basiert, um das volle Potenzial des Teams freizusetzen, ohne die Unternehmensziele aus dem Auge zu verlieren. Klingt nach einer Utopie? Ich bin gespannt, wie unsere beiden Experten dazu stehen und für wie thoughtful sie ihren eigenen Führungsstil halten. Also heute gibt's mal richtig Einblicke hier ins Struss und Clausen Führungsteam. Mein Name ist Jalé Grau und ich freue mich auf das Führungsteam Ranghild Struss und Johann Clausen, die jetzt mal so richtig Insights loswerden dürfen. Und wir sind hier wie immer beim Von Innen nach Außen Struss und Clausen Podcast, der Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Liebe Ranghild, bist du eine thoughtful Leaderin?
Auf jeden Fall.
Also, wenn man das mal übersetzt, heißt ja Thoughtful Leadership erstmal durchdachtes oder bedachtes Führen. Und es geht dabei vor allen Dingen darum, die ganzheitlichen Konsequenzen und Folgen von Entscheidungen zu bedenken. Und ganzheitlich bedeutet, dass man sowohl quasi auf das Individuum achtet, bis hin zum Unternehmen, also Individuum, Team und Unternehmen, als auch auf der anderen Seite die Zeitachse mit einbezieht, also von jetzt und bis in die Zukunft denkt. Und je nachdem, welchen Quadranten man sich dann anguckt, bin ich, glaube ich, schon eine thoughtful Leaderin, wenn es darum geht, die Unternehmensziele, den Impact unsere Kunden, vielleicht auch unsere gesellschaftliche Relevanz mitzubedenken und auch die Potenziale der Mitarbeitenden sowohl im Hier und Jetzt als auch in der Zukunft mit einzubeziehen. Ich glaube, wo man mir manchmal einen kleinen Vorwurf machen könnte, ist da, wo Thoughtful Leadership vielleicht manchmal auch nicht ganz so verstanden wird, wie es gemeint ist. Nämlich gibt es ja die Situation, dass Menschen im Hier und Jetzt bestimmte Bedürfnisse oder Wünsche haben, bestimmte private Situationen, von denen sie verlangen, dass die Thoughtful Leaderin die immer mit einbezieht und immer auf das individuelle Wohlergehen eines jeden Einzelnen eingeht. Und da bin ich, glaube ich, manchmal schon so, dass ich sage, hey, ne, lass uns irgendwie schauen, was ist wirklich das professionelle Arbeitsverhältnis und was ist davon betroffen und was sind vielleicht auch Dinge, für die du dann privat die Verantwortung übernehmen musst.
Vielleicht können wir mal ganz von vorne anfangen. Wie können wir denn diesen Thoughtful Leadership Stil einordnen? Also ist das ein Führungsstil oder ist das jetzt irgendwie eine neue Bewegung? Worum geht es da eigentlich ganz genau?
Ja, das ist total spannend. Also es ist eine neue Strömung, würde ich sagen, die einfach jetzt noch dazu hinzukommt, die sicher auch aus anderen Leadership oder aus anderen Führungsstilen, so muss man es ja nennen, ich glaube mittlerweile sind irgendwie mindestens schon 10 herauskristallisiert werden von autoritären über laissez-faireen, über den demokratischen, gibt es ja ganz verschiedene Ansätze und wir würden sagen, Thoughtful Leadership sind logischerweise sehr viele Themen integriert, wie Rangel das ja gerade schon so schön angesprochen hat, ist es glaube ich noch nicht offiziell ein anerkannter Führungsstil. Allerdings geht da eben alles mit rein, dass man versucht, hier eigentlich eine Gedankenführerschaft, also eigentlich visionärer nochmal und gleichzeitig empathisch an sich und seine Umgebung heranzutreten.
Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, eben eine positive und eine einbeziehende Kultur zu schaffen, also eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die sowohl das Wohlergehen der Mitarbeitenden im Einzelnen als auch in Gruppen mit einbezieht, als auch eben auf der anderen Seite die Leistungsfähigkeit des Unternehmens langfristig bedenkt. Und wir haben uns eben gedacht, dieses Thema mal aufzunehmen und mal zu gucken, okay, was ist das überhaupt, ne? Worauf basiert Thoughtful Leadership? Was könnte man machen, um zum Thoughtful Leader zu werden und was ist vielleicht auch wichtig auf der anderen Seite, nämlich auf der mitarbeitenden Seite dann auch an Erwartungen an die Führungskraft da anzupassen, weil wir merken und ich merke das vor allen Dingen auch in mitarbeitenden Gesprächen oder auch in Bewerbungsgesprächen, dass dieser Begriff eben häufig sehr falsch verstanden wird. Also was Thoughtful Leadership nämlich nicht ist, ist, dass die Führungskraft durchs Unternehmen läuft und immer genau versucht, wie so ein Seismograph zu erspüren, wie nun gerade die emotionale Grundbefindlichkeit der Mitarbeitenden ist und was sie eventuell brauchen könnten, damit es ihnen individuell besser geht. Das wäre zu kurz gesprungen, weil das eben diese andere Perspektive von erstens, wie ist vielleicht auch die Karriereentwicklung und die Potenzialentwicklung des Mitarbeitenden langfristig zu sehen und wie müsste er oder sie dafür vielleicht mal aus der Komfortzone raus nicht berücksichtigt wird und weil natürlich auch die langfristige Perspektive des Unternehmens und seiner Überlebensfähigkeit mit einbezogen werden muss.
Aber sind wir jetzt grundsätzlich, ich bin jetzt hier gerade mal in der Rolle von außen, aber sind wir jetzt quasi als Struss und Klausen Fans dieser Bewegung oder ihr dazu?
Das ist eine spannende Frage.
Also wollen wir, dass die Zuhörerschaft danach alle Thoughtful Leaders werden?
Aha. Also ich glaube, das hat ganz, ganz viele Anteile und ganz, ganz viele Themengebiete, die uns sehr, sehr gefallen und die wir auch total versuchen, sowohl in unserer eigenen Führung und Leadership-Haltung in unserem Unternehmen als auch wahrscheinlich auch dann nach außen hin mitzugeben. Und da es gerade einfach eine ganz neue Strömung ist, dachten wir auch, gehen wir da mal fast forward und gucken uns das eben genau an. Und was wir ja immer lieben, glaube ich, ist, dass es einfach irre viele Differenzierungsgrade gibt und logischerweise das nicht für jede Unternehmenskultur vielleicht immer das Passendste ist. Wenn man jetzt natürlich ganz schnell handlungsfähig ist oder ganz bürokratische Themengebiete hat, dann ist es vielleicht hier, kommt er vielleicht manchmal ein bisschen an seine Grenzen, der Thoughtful Leadership. Aber gleichzeitig diese Themen auch von unbewussten Dynamiken in Unternehmenskulturen zu merken und eben sowohl das Individuum bis hin eigentlich zum ganzen Unternehmen sich anzuschauen, das macht Spaß. Und wo das ja vor allen Dingen drum geht, ist, dass die Person selber wie immer von innen nach außen bei sich anfängt. Also es geht ja darum, erstmal eigentlich eine Selbstreflexion, ein Bewusstsein wieder für die eigenen Themen zu herbeizuführen und damit dann eben eigentlich so ein Vordenker oder auch ein Role Model zu werden.
Ihr habt ja gerade schon mehrfach angedeutet, dass Thoughtful Leadership aus so mehreren Ebenen besteht. Vielleicht können wir diese Ebenen mal einmal so richtig schön durchdeklinieren und euch zwei da als Beispiele nehmen. Ich glaube, das ist richtig spannend. Was ist die erste Ebene?
Genau. Thoughtful Leadership basiert eigentlich auf drei verschiedenen Säulen. Und diese drei verschiedenen Säulen sollten eben bei jeder Entscheidung mit einbezogen werden. Und das bedeutet ja eben bedacht oder durchdacht, dass es so einen ganzheitlichen Ansatz hat. Und die eine Säule ist Selbstreflexion. Also wirklich sich als Leader zu fragen, wie bin ich eigentlich als Führungskraft? Sich das bewusst zu machen. Was zeichnet mich in meiner Person aus? Wie kommuniziere ich? Wie handle ich? Wie denke ich? Wie fühle ich? Wie wirkt sich das auf mein tägliches Gebaren aus? Das ist das eine. Die zweite Säule ist Empathie. Und da geht es eben vor allen Dingen um das Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Das heißt aber nicht, dass Entscheidungen nicht getroffen werden, sondern es bedeutet, dass bei der Kommunikation von bestimmten Entscheidungen das Wohlergehen des Teams, des Teamzusammenhalts, der inneren Verfassung eines Unternehmens mit einbezogen wird.
Und die Ziele sind dadurch auch schon so konfligierend, wie würde das überhaupt funktionieren? Also, dass man jetzt die Unternehmensziele und die Ziele des Einzelnen, manchmal geht das ja völlig auseinander. Wie geht man damit um?
Das ist die ganz große Kunst, eben Leistungsorientierung und Empathie in dieser Führungshaltung, die es nach meiner Meinung eher ist, zu vereinen. Und die dritte Säule, auf der Thoughtful Leadership aufbaut, ist Ethik und Verantwortung. Und da geht es eben darum, auch generell mit einzubeziehen, auch gegenüber der Gesellschaft, wie man denn ein Unternehmen führt, dass es erstens langfristig überlebensfähig ist, dass es ein attraktiver Arbeitgeber, Arbeitgeber ist und dass der gesellschaftliche Impact eben auch ganzheitlich und nicht nur subjektiv für den kurzen Shareholder-Gewinn gedacht wird. Ja? Weil zum Beispiel auch solche Aspekte wie Nachhaltigkeit oder Vorbildfunktion, wie gesellschaftliches Engagement bei dem Thoughtful Leadership mitgedacht werden sollen. Und jetzt sprichst du von konfligierenden Zielen und das ist eben genau der Punkt, dass ein Thoughtful Leader achtsam sein muss in den Entscheidungen, die er oder sie trifft. Erstens, wie die Entscheidungen inhaltlich ausgestaltet sind und zweitens aber auch, wie sie kommuniziert werden. Denn Thoughtful Leadership bedeutet nicht, dass es für die Mitarbeitenden immer nur angenehm ist. Es bedeutet, dass es eine Übermittlung der Informationen gibt, die auch auf Verständnis der Mitarbeitenden stößt. Und warum mir das so wichtig ist, dieses Thema mal zu diskutieren, und da geht es mir gar nicht darum, jetzt zu sagen, ob ich dafür oder dagegen bin oder Leute dafür oder dagegen zu mobilisieren, sondern es geht mir darum, dass ich glaube, dass es immer sinnvoll ist, sich kritisch mit solchen Konzepten auseinanderzusetzen, um für sich selbst und für die eigene Unternehmenskultur und auch für die eigene Person zu fragen, was davon ist gut für mich, was möchte ich übernehmen und was kann ich eben so nicht übernehmen oder wo sehe ich es einfach anders? Ich glaube, dass eine kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Führungsverhalten immer sinnvoll ist.
Und nochmal, auch seine Perspektive zu erweitern immer, nicht? Also wir sind ja große Fans davon, immer mal zu schauen, hey, womit beschäftigen sich gerade Menschen, womit, was gibt es für Strömung etc. Und dafür ist das jetzt mal ein Beispiel.
Du hast ja gerade beschrieben, ne, dass man eben in einem leistungsorientierten Kontext trotzdem eine Entscheidung trifft, die dem und das Unternehmen nach vorne bringt und dann aber in der Kommunikation darauf achtet, empathisch zu sein, richtig?
Genau, es geht auch um eine Beziehungsgestaltung, weil es auf individueller Ebene und auf der Ebene des Wohlbefindens, der emotionalen Verfassung der Mitarbeitenden darum geht, auch darauf zu schauen als Führungskraft, okay, wie zum Beispiel wirkt sich das auf die Arbeitsbelastung des Mitarbeitenden aus?
Oder haben wir da mal ein Beispiel? Weil wenn zum Beispiel jetzt negative Entscheidung getroffen werden muss, keine Ahnung, wir müssen 100 Stellen kürzen, das ist hier eine, das kommt hier von ganz oben. Wie würde ein Thoughtful Leader mit so einer blöden Entscheidung, die leider getroffen werden muss, wie würde der das anders machen als jemand, der anders führt?
Das Wie wäre anders gestaltet. Also vielleicht würde sich diese Führungskraft dann eben die Mühe machen, mit jeder Person einzeln zu sprechen und auch die Message auf die Lebenssituation des entsprechenden Menschen zu münzen. Vielleicht kann es auch eine Entscheidung des Unternehmens sein, faire Entlassungen vorzunehmen mit guten Abfindungen, wenn es finanziell möglich ist. Es kann auch sein, dass in diesen Entlassungsgesprächen Hilfe angeboten wird für den Wechsel in einen neuen Job, in eine neue Branche, in anderes Unternehmen. Es kann ja auch eine anerkennende und wertschätzende Verabschiedung sein, in der eben nicht Schuld verteilt wird oder Frustration aneinander ausgelassen wird, sondern wo es in einer reifen Kommunikation darum geht, sich eben darauf zu einigen, dass die Umstände ungut sind und dass man damit jetzt den besten Umgang findet, weil es beim Thoughtful Leadership vor allen Dingen darum geht, Sicherheit für die Mitarbeitenden im eigenen Empfinden herzustellen, also für psychologische Sicherheit zu sorgen, für Transparenz zu sorgen, für Vertrauen zu sorgen, also sich auch, das ist ja die zweite Säule des Thoughtful Leaderships, empathisch in die Schuhe des anderen stellen zu können und zu überlegen, wie wäre es denn nun für diesen Menschen wahrscheinlich das Beste, diese Message zu kommunizieren.
Ja, und da fand ich spannend auch die Begrifflichkeiten. Also es geht eben auch nicht nur um Empathie, sondern dann eben auch um diese Menschlichkeit. Und ich finde, Menschlichkeit wäre ja ein super Umgang. Also dann würde man eben schon neben nicht die Schuld nach oben oder irgendwie an irgendjemand Außenstehenden verschieben, sondern möglicherweise dann ganz klare Regeln und ganz klar, warum dürfen wir uns verändern, warum müssen wir uns vielleicht verändern und dann eben in die einzelnen Gespräche. Nun ist natürlich 100 Leute zu entlassen, würde ich sagen, da sind immer Ambiguitäten im Spiel, weil es weder will das Unternehmen das meistens noch, wollen das logischerweise die Mitarbeiter und deswegen wird ja häufig da auch versucht, eben natürlich irgendwie Kompromisse und gute Wege zu finden. Hier würde man natürlich versuchen, durch Thoughtful Leadership das nach Möglichkeit gar nicht entstehen zu lassen, weil es ja langfristig gedacht ist, wie Rangit das auch einleitend so schön gesagt hat, auch ganzheitlich im Sinne einer langfristigen Strategie, die nicht auf kurzfristige Gewinne aus ist. Das ist auch ein riesiger Unterschied, so wenn wir es, glaube ich, verstehen. Das bedeutet nicht, jeder Monat muss irgendwie der Gong geläutet werden für die beste Verkaufszahl, sondern die Frage ist, wie können wir uns eben auf lange Sicht entwickeln? Und das finde ich spannend. Und dieses Thema der Inklusivität, dass die Menschen sich eben auch zugehörig fühlen, sicher fühlen, aufgehoben fühlen, integriert und inkludiert fühlen und dann, selbst wenn mal was nicht so Schönes passiert, auch ganz anders und viel reifer und viel eigenverantwortlich darauf reagieren können. Das ist natürlich, wie du einleitend gesagt hast, manchmal vielleicht ein bisschen utopisch oder ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, wie man so schön sagt, aber es gibt ganz, ganz tolle Facetten daran, wo man sich auf jeden Fall eine ordentliche Scheibe von abschneiden kann.
Warum ich es spannend finde, ist, weil wir ja in eine Zeit kommen, in der es vor allen Dingen auf die Selbstreflexionsfähigkeiten von Führungskräften auch ankommt. Ne? Beziehungen werden immer wichtiger. Führungsgestaltung ist insofern wichtiger, als viele redundante oder eben auch administrative Aufgaben zunehmend von AI übernommen werden. Das heißt, es geht ja darum zu sagen, hey, wie kann ich dich in der Beziehung empowern? Wie kann ich dafür sorgen, dass du dein Potenzial in dem Zusammenhang des Unternehmens möglichst gut entfalten kannst. Und deshalb ist bei Thoughtful Leadership der Anspruch an die Führungskraft, dass sie nicht nur fachlich kompetent ist, sondern dass sie eine gewisse Reife entwickelt im zwischenmenschlichen Bereich. Und gleichzeitig soll sie sich natürlich nicht verstellen und auch noch handlungsfähig bleiben. Und deshalb muss man dann einfach mal schauen, wie kann denn dieses Durchdenken stattfinden? Also wie kann man das für sich selbst lernen? Und ein bisschen mehr nachgedacht, bevor geschossen wird, ist ja sowieso generell erstmal wichtig. Von daher volles Ja und total Pro von mir. Es geht um das Thema, sich Räume zu schaffen, Dinge eher zu durchdenken, bevor man entscheidet und handelt, als aus dem Affekt oder dem Impuls zu handeln. Und bei diesem Durchdenken geht es eben um holistischen Ansatz. Also wirklich zu sagen, okay, wie stellt sich das individuell dar im Hier und Jetzt? Wie würde sich das für die mitarbeitende Person in Zukunft darstellen? Welche Auswirkungen hat das auf das Team? Welche Auswirkungen hat es auf das Unternehmen? Wie können wir gleichzeitig eben die Unternehmensvision unterstützen und natürlich auch die Stakeholder mit einzubeziehen, weil ein Unternehmen, was zumindest freiwirtschaftlich tätig ist, ja auch die Kundenzufriedenheit nicht aus dem Fokus verlieren darf.
Wir haben ja angekündigt, dass ihr heute ein bisschen Einblicke gebt. Also vielleicht könnt ihr das jetzt mal ein bisschen berichten, in welchen Bereichen seid ihr schon Thoughtful Leaders? Also was macht ihr? Vielleicht können sich da andere auch von inspirieren lassen.
Das ist ja immer gar nicht so einfach zu sagen, was man schon gut kann.
Ich ergänze aus mitarbeitenden Sicht.
Ich glaube, worin ich ganz gut bin, ist Menschen darin zu begleiten, ihre eigene Komfortzone vielleicht auch mal zu verlassen, um die langfristige Möglichkeit zu haben, das eigene Potenzial wirklich zur Blüte zu bringen. Ich glaube, dass ich echt gut darin bin, zu erkennen, wohin sich jemand entwickeln kann und das, glaube ich, auch gut zu übermitteln. Ich denke, dass ich auch ganz gut darin bin, zu erkennen, wo welche Verantwortung liegt und da vielleicht manchmal auch ein bisschen zu forsch wirke, aber doch Mitarbeitende immer wieder auch dazu ermutige, die Verantwortung eben für sich selbst zu übernehmen. Und ich glaube, dass das eben eine Erweiterung von Thoughtful Leadership ist. Da geht es ja nicht nur um die Führungskraft selbst, sondern, und das ist jetzt mein eigener Gedanke, ich glaube, dass es auch darum geht, dass auch im Mitarbeitenden dieser Geist der holistischen zukunftsorientierten Betrachtung einen Platz findet. Ich glaube auch, dass ich gut darin bin, die langfristige Entwicklung des Unternehmens mit einzubeziehen, und die gesellschaftliche Auswirkung ist mir zumindest ein hoher Wert. Also deshalb haben wir ja zum Beispiel auch einen Verein gegründet, der unsere Dienstleistung Menschen zur Verfügung stellt, die aus sozial schwachen oder bildungsfernen Familien kommen, weil ich zum Beispiel gesellschaftlich finde, dass Unternehmen ihre Dienstleistungen oder Produkte auch Menschen zur Verfügung stellen sollten, die sich das vielleicht so nicht leisten könnten, um an der Besserung der Welt mitzuarbeiten.
Und nur als Ergänzung, jetzt aus meiner Sicht aus dem Team, was ihr ja beide total viel macht, ist das Thema Selbstreflexion, ne? Und daran lasst ihr uns ja auch teilhaben. Also ihr bindet uns ja ein in Prozesse, manchmal vielleicht erst danach, wenn was schon beendet ist, aber man hat ja schon, oder ich kann ja nur von mir sprechen, habe schon immer das Gefühl, dass extrem viel investiert wird in was können wir besser machen oder was hätten wir in der Situation anders machen können. Und also das, finde ich, merkt man total. Ja. Johann, wie ist bei dir? Was, genau, wo bist du thoughtful?
Thoughtful. Also genau, ich bin wahrscheinlich sehr thoughtful mit allen Bewegungen und Schwingungen, die alle Mitarbeiter, Kolleginnen und Teammitglieder betreffen. Gleichzeitig glaube ich, dieses sowohl empathische als auch eben, was du gerade angesprochen hast, das Selbstreflektierende oder auch das, die Introspektion kann man das ja auch nennen, das heißt sich selber das Bewusstsein und das Ganze als eben ganzheitliches Thema zu betrachten und dass es auch Dynamiken gibt, die dann gar nicht jedem Einzelnen so bewusst sind und natürlich auch für uns gar nicht immer sofort sichtbar sind, aber das, glaube ich, würde ich denken, kann ich gut. Ich bin bei der Vorbereitung darüber gestolpert und das fand ich ein treffendes Beispiel. Bei Thoughtful Leadership kann man, wenn man thoughtful eingibt, ein kleiner Zungenbrecher, dann kommt auch nachdenklich oder mentally occupied. Und da würde ich natürlich manchmal sagen, zwischen dem Thema Balance aus Selbstreflexion, überlegen, Beobachtungen anzustellen, wie fühlt sich wer oder was könnte man noch mit den Klienten und Kundinnen vielleicht im Tagesablauf verändern, das dann manchmal in die Handlung zu bringen, kann dann durchaus mal dauern, weil vielleicht dann gerade wieder was anderes anliegt oder so. Also da könnte die Nachdenklichkeit vermutlich manchmal überwiegen, bevor dann, und das ist sowohl ja in dem Thoughtful Leadership Thema, ist das ein Komplex, als auch, würde ich sagen, einfach in meiner Natur.
Und was ich spannend finde, ist, dass es natürlich auch mal Konflikte geben kann, wenn zum Beispiel eine Mitarbeitende ein bestimmtes persönliches Bedürfnis hat, irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ein bestimmtes Arbeitszeugnis ausgestellt bekommen möchte oder eine bestimmte Bonusvereinbarung haben möchte und nun also individuell der Meinung ist, dass das jetzt also auf jeden Fall richtig und wichtig wäre für ihr Wohlbefinden und dann aber als Thoughtful Leader natürlich nicht im bilateralen Verhältnis nur diese Personen ins Auge gefasst werden kann, sondern man sich ja auch innerlich überlegen muss, okay, wie ist das in der Teamgerechtigkeit? Ne? Und deshalb würde ich sagen, bedeutet Thoughtful Leadership auch auf angemessene und gut erklärte Art und Weise eben individuellen Forderungen, Wünschen oder Begehren auch mal eine Absage geben zu müssen, um im Gesamtverhältnis des Unternehmens diese Achtsamkeit und diese Empathie auch walten lassen zu können. Und was Johann gerade angesprochen hat, ist ja auch eine Kritik am Thoughtful Leadership, ne? Dass es zu lange dauert und man ständig zu viel nachdenken muss und deshalb nicht wirklich handlungsfähig ist in sehr wettbewerbs- oder sehr schnelllebig orientierten Unternehmen.
Genau, ist das überhaupt schon vorgedrungen in Branchen, die jetzt vielleicht unserer sehr fern sind? Also wir kriegen ja sowas auch dann sehr schnell mit. Und überlegen, wo können wir da andocken oder inwieweit wollen wir uns damit beschäftigen, wenn wir jetzt irgendwie keine Ahnung, in einer ganz anderen Branche sind, kommt das ja gar nicht so an uns ran.
Genau, ich würde sagen, was wir natürlich in unseren eigenen Beratungs- oder Coaching-Sessions sehen, ist, dass wenn der geschützte Raum aufgemacht wird und der Rahmen sich auftut, dann auch durchaus Führungskräfte, ob C-Level, Geschäftsführer etc. super, super offen dafür sind und gleichzeitig dann vielleicht erst an dem Tag diese Sensibilisierung dafür erfahren oder eben auch selber merken, ich habe solche Tendenzen, aber bringe die noch gar nicht in meinem Alltag unter oder dachte, bisher könnte die in unserer Kultur gar nicht funktionieren etc. Also ich würde sagen, das ist noch gar nicht so viel gelebt wird, aber die Lust oder auch, dass man da mehr hingucken wollen würde, die Tendenz ist auf jeden Fall da.
Und ich erlebe auch viele, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht in Coachings, die auch ganz schön Bedenken haben vor einem Thoughtful Leadership, weil sie Angst haben, dann vielleicht schwierige Gespräche gar nicht mehr wirklich führen zu können, weil sie dann irgendwie denken, sobald Widerstand kommt, wären sie nicht thoughtful genug gewesen oder die Angst haben, dass sich Prozesse verlangsamen oder dass sich auch Führungsverhältnisse verwässern, ne? Oder auch Machtverhältnisse, weil es zum Beispiel ja auch so ist, dass wenn man jetzt im Sinne des Thoughtful Leaderships sagt, hey, ich treffe eine Entscheidung nicht einfach top-down, sondern ich setze mich mit dem Team zusammen, gehe in einen Brainstorming-Prozess und höre mir irgendwie die Meinung von den einzelnen Teammitgliedern an, was das jetzt für Effekte fürs Unternehmen, für die Einzelnen, für Teams, für die Kultur und so haben könnte, dann kann es ja auch dazu führen, dass bestimmte Charaktere eher in der Lage sind, ihre Meinung zu äußern und damit eher das Unternehmensgeschehen beeinflussen, als vielleicht Leute, die ebenso eine Meinung hätten, aber vielleicht ein bisschen zu schüchtern sind, ängstlich sind, unsicher sind, die irgendwie gelernt haben in ihrem Leben, dass sie keine kontroversen Themen ansprechen dürfen oder so. Und deshalb gibt es schon auch viele Ängste eben in Bezug auf Thoughtful Leadership. Und ich lerne das schon jetzt auch gerade im Umgang mit quasi der neu heranwachsenden Generation kennen, dass eher erfahrene Führungskräfte dann auch total Angst haben, ne? Weil die denken, oh, und die jüngere Generation, die hat immer den Anspruch, dass man sich um jede Befindlichkeit kümmert und dass man alle Emotionen am Gesicht ablesen muss. Und das ist so ein Druck für mich. Ich will gar nicht erst sagen, dass ich Thoughtful Leader bin, weil ich dann Angst habe, dass ich von diesen ganzen Ansprüchen und Erwartungen quasi vollkommen überfordert werde.
Obwohl, ne? Das ja auch nicht so ist, dass man jetzt beschließt, ich bin Thoughtful Leader und das dann irgendwie so kommuniziert wahrscheinlich. Ne?
Nee, das denk stimmt. Ich mal. Das stimmt. Aber natürlich. Und man macht sich natürlich auch irre vulnerabel. Also das ist, man ist natürlich dann, man wird ja sichtbarer auf ganz vielen Ebenen und Facetten und ich würde sagen, das darf dann auch eine Kultur und ein Unternehmen ja überhaupt aushalten, weil sich sonst möglicherweise, wenn man jetzt immer top-down oder ähnliches gewöhnt ist, dann ist das natürlich auch eine totale Umstellung, wenn dann plötzlich jemand vorbeikommt und sagt, ach und wie geht's denn Ihnen, Frau Müller, heute oder wie geht's Ihnen, Herrn Schmidt? Und dann sich quasi so in so einem One-on-One, nicht, was man vielleicht vorher gar nicht gewohnt war, dann würde es ja auch natürlich ein bisschen Transformationsarbeit brauchen.
Und es ist auch einfach total schwer messbar, ne? Ja. Der Erfolg von Thoughtful Leadership, weil du ja da eigentlich auch auf das Feedback des Teams angewiesen bist. Und man hat schon feststellen können, dass dann in so Teamerhebungen nicht unbedingt die innere Reife besteht, zu sehen, okay, war das fürs Gesamtsystem gut und das zu abstrahieren von den persönlichen Interessen. Ne? Das heißt, es wird ja nicht nur Reife von der Führungskraft verlangt, sondern auch von den Mitarbeitenden. Und viele Mitarbeitende haben auch Bedenken davor, dass ihre Führungskraft sich nun dem Thoughtful Leadership widmet, weil sie dann Angst haben, von der emotionalen Verfassung ihrer Führungskraft abhängig zu sein oder auch Angst haben, dass es einfach zu viel Zeit kostet und die Führungskraft irgendwie Nabelschau betreibt in der Selbstreflexion und sich gar nicht mehr irgendwie um die Unternehmensbelange kümmern kann. Also es gibt schon Bedenken von verschiedenen Seiten und wie das eben häufig mit so Haltungen so ist. Die Frage ist ja, wie setzt man sie ein oder in welchen Zusammenhang stellt man sie auch? Und ich glaube, und dafür wollen wir eben auch Werbung machen, dass wenn es gleichzeitig darum geht, das Individuum, die Unternehmenskultur, das Team, das langfristige Überleben und Gewinn, die Gewinnorientierung des Unternehmens und auch alle Stakeholder mit einzubeziehen, dass das natürlich nicht nur auf der Achtsamkeit der Führungskraft beruhen kann, sondern dass es vor allen Dingen auch darum geht, dass Verantwortlichkeit nochmal neu geklärt wird und eben ne, man nicht in ein kindliches Verhalten von jetzt bist du mir aber schuldig, auf alle meine Bedürfnisse einzugehen, fällt, sondern da eben weiterhin auch für sich selbst drauf achtet. Und ich meine, je nach Charakter fällt es halt Menschen auch leichter oder schwerer, eine Pause einzulegen, nachzudenken, bevor sie ihrem eigenen Impuls nachgehen.
Total. Also wie Angela hat es ja so eine schöne Haltung genannt, das finde ich hier auch, aber auch bei den anderen Führungsstilen gibt es ja immer bestimmte Vorteile, wofür die wirklich, wenn man sie konsequent leben würde, es ist ja erstmal eine Zuschreibung oder wie du auch gesagt hast, so ein Label. Mhm. Und da versucht man natürlich in der Theorie erstmal drunter zu bringen, was sind Vorteile. Und dann gibt es immer Nachteile. Das ist, glaube ich, immer, wenn man sich mit so widersprüchlichen Themen, du hast es einleitend sehr so schön gesagt, auseinandersetzt, weil am Ende gibt es ja auch Lohn für Arbeit oder gewisse Arbeitszeiten für XY. Insofern ist das natürlich immer diffizil. Im Idealfall soll das hier zu mehr Führungsklarheit ja führen und im Grunde zu einem wirklich viel, viel besserem Arbeitskontext und einem besseren Austausch auf Augenhöhe, wo jeder im Grunde auch seine eigenen inneren Führungsanteile immer mehr entwickelt und weiter voranbringt.
Und woran ich auf jeden Fall noch arbeiten kann, das will ich ja auch nicht unterschlagen, ist die Art und Weise der Kommunikation von Entscheidungen, weil ich glaube, dass meine Ungeduld manchmal auch dazu führt, dass ich dann nach zwar langen Gedankenprozessen, aber ja im Verborgenen stattgefunden, auch das Team vielleicht manchmal vor vollendete Entscheidungen stelle. Und da merke ich schon, da kann ich an mir arbeiten, vielleicht die Menschen in meinen eigenen Gedankenprozess auch noch mehr mit einzubeziehen. Was ich auf jeden Fall wichtig finde an dieser Haltung ist, dass auf jeden Fall dieser Aspekt der Selbstreflexion, der Empathie und auch der gesellschaftlichen Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf jeden Fall für jede Führungskraft sinnvoll ist, mal in die Entscheidung mit einzubeziehen, also wirklich mal innezuhalten, Raum zu haben, um über Entscheidungen detailliert nachzudenken. Wir leben in einer super leistungsorientierten, extrem schnelllebigen Gesellschaft und ich glaube, dass das dazu führt, und da beziehe ich mich zu 100% mit ein, dass Entscheidungen unter Druck manchmal zu schnell gefällt werden, weil wir denken, hey, je schneller ich entscheide, desto schneller kann ich handeln, desto schneller geht's weiter. Aber es wurde eben herausgefunden in Forschungen auch, dass das längere Nachdenken hinten raus total viel Zeit spart. Also wirklich diesen Moment der Achtsamkeit, der bewussten Entscheidungsfindung und dafür auch tatsächlich Räume im Kalender einzuräumen, das ist, glaube ich, total wichtig. Gefolgt von der Frage, wie kommuniziere ich? Und wirklich einmal darüber nachzudenken, okay, wie könnte denn meine Kommunikation wirken? Und das muss man auch nicht alles im stillen Kämmerlein machen, sondern man kann das Team ja auch mal fragen, hey, wenn wir jetzt das und das machen würden, ne, wie würde das denn bei euch ankommen?
Und ich glaube, ich darf verraten, wir machen ja, Entschuldigung, Mitarbeitenden Umfragen. Wir haben so ein Meeting, wo man so kleine Stimmungspunkte aufklebt. Team Health Check, genau so heißt es. Und also wir machen ja schon wahnsinnig viel, würde ich sagen, in die Richtung. Und gleichzeitig frage ich mich, wenn wir jetzt irgendwann 500 Mitarbeiter sind, wie geht das dann? Ne? Also wie kann man das auf so große Strukturen übertragen? Weil jetzt kennen wir uns ja noch alle persönlich und ihr seid noch so nah dran, dass ihr irgendwie wisst, wie so jeder grob lebt und also so tickt.
Im Idealfall wird natürlich so eine Haltung dann irgendwann von der Kultur mitgetragen. Darauf ist es ja eigentlich angelegt, dass es eben wirklich langfristige Beziehungsbindung, langfristige Klientenbindung, langfristige Entwicklung, also einfach die Lust am generellen Wachstum und Wachstum hier auf allen Ebenen, eben auch persönlich, individuell, dann aber eben auch als Team, als Firma und natürlich auch im Sinne des Erfolges.
Und ich glaube, dass es wirklich auch echt einen philosophischen Ansatz hat. Also wirklich zu sagen, okay, mein Handeln hat einen Effekt. Mein Sein ist nicht isoliert von anderen, sondern wirkt sich energetisch auf mein Umfeld aus. Und deshalb glaube ich, dass diese Haltung von Selbstreflexion, von Achtsamkeit, von ich denke nochmal drüber nach und ich habe vielleicht auch das innere Verständnis für andere Bezugsgruppen außer mir selbst, dass das etwas sein muss, was wir eben also grundlegend, fundamental in das Gebaren in wirtschaftlichen Organisationen einbinden sollten.
Im Grunde eigentlich überall. Also wenn wir das thoughtful auch kurz ausklammern, dann würden wir einmal davon ausgehen, dass ja Leadership ohnehin viel besser funktioniert, wenn man sich seiner selbst mehr bewusst ist. Und das würden wir natürlich an sich, wenn man sich wünschen dürfte, natürlich vielen, wenn nicht allen, ein bisschen raten, solange man natürlich dafür die Energie hat, dann Sonst.
Und das Verantwortungsbewusstsein herzustellen, das, glaube ich, ist nicht nur unternehmerisch, sondern vielleicht auch politisch wichtig, zu gucken, dass das persönliche, subjektive, derzeitige Eigeninteresse nicht immer unbedingt das ist, was der Gesamtorganisation gut tut. Und dass man da vielleicht auch so ein bisschen überlegt, sowohl als Führungskraft, als auch als Fachkraft, als auch als Mitarbeitende in anderen Funktionen, wie möchte ich denn eigentlich das System von morgen gestalten und sich selbst eben als Systemmitglied zu betrachten und nicht sozusagen alles um die eigene persönliche kleine Welt kreisen zu lassen. Und ich denke, dass dieser Aspekt von Selbstreflexion, vom Anspruch an persönliche Reife auf jeden Fall eine der wichtigen Zukunftskompetenzen ohnehin sein wird. Von daher möchte ich auf jeden Fall dafür mobilisieren, mehr in die Selbstreflexion einzusteigen, auch in sich mal zu erkennen, was vielleicht gut läuft, was nicht so gut läuft, was wo man Schmerz hat oder nicht so happy ist, weil erst dann kann ich auch ein Verständnis dafür entwickeln, wie es anderen Mitarbeitenden geht. Ja. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel eine Führungskraft hast, die sich darüber aufregt, dass Leute zu viel krank sind oder das Gefühl hat, dass Leute vielleicht nicht fleißig genug sind oder so, ne, dann ist es ja meistens so, dass wenn die Führungskraft dann selbst mal krank ist oder eine Phase hat, in der sie emotional erschöpft ist oder in der sie viel Mental Load im Leben zu jonglieren hat, dass sie dann auch automatisch ein anderes Verständnis für das Gegenüber aufbringen kann. Und deshalb ist Selbstreflexion natürlich darauf ausgerichtet, in mir gelten zu lassen, was ich dann auch in anderen sehen kann.
Genau. Und ich glaube, wie immer geht es um keine perfekte Lösung, sondern das soll wieder ein Thema sein, was eben dann ja zum Austausch führt, zum Dialog, zu guten Kompromissen, zu guten Lösungen, aber eben nicht zu Perfektion und auch nicht zum Kampf oder Streit. Ganz im Gegenteil, es soll eben durch mehr Bewusstsein auch dazu führen, dass man dann auch möglicherweise merkt, warum man jetzt so reagiert, eben wie man gerade auf etwas reagiert.
Und was man wirklich ganz pragmatisch mal machen kann, und so mache ich es manchmal, einfach um auch die eigenen Entscheidungen nochmal ein bisschen mit Abstand betrachten zu können, ne? Und nicht irgendwie so subjektiv zu handeln. Du kannst dir ein Kreuz auf ein Blatt Papier malen und auf die eine Achse schreibst du jetzt bis Zukunft und auf die andere Achse schreibst du Individuum bis Unternehmen, ne? Also Individuum, Team, Unternehmen.
Ah, cool.
Und dann hast du vielleicht ein Thema, was dich beschäftigt. Außen von diesem Kreuz malst du noch einmal deine Stakeholder ein und dann hast du einfach so eine Zeichnung, mit der du ein bisschen strukturierter dir überlegen kannst, okay, wenn ich meine Entscheidung jetzt nochmal an dieser Zeichnung orientiere, dann wird mir vielleicht auch ein bisschen deutlicher, okay, ist das jetzt ein Thema, wo es darum geht, dass ich einfach eine gute Form der Kommunikation finde? Ist das ein Thema, bei dem ich in meinem Unternehmen strukturell etwas verändern muss? Ist das ein Thema, wo ich, wenn ich ehrlich bin, vielleicht ein Teammitglied entlassen muss, damit das Gesamtteam wieder zu Gesundheit und zu, sagen wir mal, ne, eine Harmonie findet. Manchmal ist ja auch so, dass man Störenfriede hat, ne? Oder ist vielleicht die gesellschaftliche oder die wirtschaftliche Entwicklung so, dass ich ein bestimmtes Produkt einfach auch vom Markt nehmen muss, weil es langfristig keinen Absatz finden wird oder so. Und mit so einer einfachen Zeichnung habe ich die Möglichkeit, mich innerlich mal zu stoppen und mir zu überlegen, okay, welche Auswirkungen hat meine Entscheidung und wie möchte ich sie kommunizieren?
Das ist doch ein richtig guter Tipp hier zum Abschluss. Das könnt ihr alle zu Hause mal ausprobieren. Uns interessiert, wie findet ihr solche Leadership-Themen? Also wollt ihr, dass wir uns mehr solchen Modellen widmen oder irgendwie neuen Strömungen, die so aufkommen? Findet ihr das spannend? Dann schreibt uns das gerne. Vielleicht habt ihr ja auch von irgendwie so einer Bewegung gehört und wollt gerne, dass wir uns damit mal hier in unserem Dreierkreis darüber austauschen. Also kommt mit uns in Kontakt, wir finden das super spannend, was ihr denkt, und hinterlasst gerne Herzchen, abonniert unseren Podcast und verschickt ihn auch gerne weiter. Vielen Dank fürs Zuhören.